Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu Voller Energie voraus, dem Podcast über die Trendthemen der digitalen Energiewende. Wir sprechen mit spannenden Gästen aus Politik, Wirtschaft und Forschung über die Transformation der Energiewirtschaft. Dabei inspizieren wir Potenziale von aktuellen Megatrends, tauschen uns mit den wichtigsten Akteuren der Branche aus und beleuchten dabei interessante Perspektiven.
Wir, das sind Marvin
und Felina,
und wir begrüßen euch aus unserem Podcaststudio im Future Energy Lab in Berlin am Tiergarten. Hier arbeiten wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen täglich an der Digitalisierung der Energiewende. Dieser Podcast ist ein Teil dieses Vorhabens, dem wir unter anderem auch diesen innovativen Projektstandort zu verdanken haben. Das Projekt ist gefördert von dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz und reiht sich ein in die Projektlandschaft der Deutschen Energieagentur, kurz der DENA. Und nun bleibt uns nur zu sagen:
Volle Energie voraus!
Lasst uns loslegen!
Lieber Anselm, ich freue mich, dass du heute hier bist. Wir beide dürfen heute über das Thema variable Tarife sprechen, beziehungsweise variable Stromtarife. Und ich freue mich, dass du heute hier bei uns bist. Und bevor wir reinstarten, würde ich mich freuen, wenn du dich unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellst und erzählst, wer du bist und wie du zu dem Schwerpunktthema variable Stromtarife auch gekommen bist und genau, was du so in deinem beruflichen Alltag machst.
Vielen Dank, Felina, für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein und über dieses spannende Thema zu sprechen und stelle mich gerne vorher nochmal kurz vor. Ich heiße Anselm Eike. Ich arbeite bei NEON, Neue Energieökonomik, einem kleinen Beratungsunternehmen. Wir sitzen hier in Berlin, sind nur zu viert und sind ein bisschen nerdig in dem Sinne, dass wir uns nur mit Strommarktdesign-Themen beschäftigen, also insbesondere der Regulierung des Strommarktes. Wir arbeiten viel für das Wirtschaftsministerium, aber auch für Netzbetreiber, Energieversorgungsunternehmen, Agora Energiewende, all den Institutionen und Menschen, die sich mit dem Thema Strommarkt und Energiewende beschäftigen. Das macht mir sehr viel Spaß. Dahin gekommen bin ich über meine Promotion. Ich habe an der Hertie School hier in Berlin im Bereich Energiepolitik, Energiewirtschaft promoviert und habe danach dann angefangen bei Leon Hirt, der sowohl Professor an der Hertie School ist als auch bei NEON arbeitet, dann gleich weitergemacht, was sich irgendwie gut angeboten hat, weil es dann thematisch sehr nah beieinander war und macht mir sehr viel Spaß.
Schön. Freut mich sehr, dass du hier bist. Bevor wir jetzt so richtig in die Materie gehen, haben wir noch unser kleines Auflockerungsformat Either Or. Stelle ich dir drei Entscheidungsfragen und du darfst einfach auf den Bauch heraus antworten, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Tee oder Kaffee am Morgen?
Am Morgen. Am Morgen eigentlich keins von beiden, aber jetzt gerade Kaffee habe ich schon bekommen, trinke ich sehr gerne, aber eher nicht morgens.
Okay, also einfach Kaffee in der Mittagspause. Genau. Oder zum Podcast aufnehmen, sehr schön. Bist du eher der Homeoffice oder der Bürotyp?
Hälfte, Hälfte. Wenn ich mich entscheiden müsste, dann freue ich mich sehr, ins Büro zu gehen, aber ich freue mich auch darüber, es nicht jeden Tag tun zu müssen.
Sehr schön, das Privileg der Flexibilität. Mhm. Absolut, kann ich sehr gut verstehen. Und wenn du in Berlin unterwegs bist, dann bist du eher der Öffis oder der Fahrradtyp?
Immer Fahrrad, wenn es geht. Viel entspannter, schneller und auch schön, sich ein bisschen zu bewegen und in der frischen Luft zu sein.
Sehr gesund klingt das. Super. Alles klar, dann steigen wir jetzt ins Thema ein, variable Stromtarife. Man hört das im Moment, finde ich, so an unterschiedlichsten Ecken, auch vom eigenen Energieversorger. So ein Buzzword, was man irgendwie, genau, immer mal wieder hört aktuell. Und dafür ist es ja wichtig, das auch so ein bisschen zu differenzieren. Was genau ist das eigentlich und wo hört eigentlich die Variabilität oder die Flexibilität dieses Stromtarifs auf und beziehungsweise wo fängt es auch an? Kannst du mir das in wenigen Worten für unsere Hörerinnen einmal erklären?
Also variable Stromtarife würde ich bezeichnen, alles an Stromtarifen, die Haushalte beziehen, die nicht immer gleich sind. Also ich zu Hause habe keinen variablen Stromtarif, wie die allermeisten von den Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch. Ich zahle immer gleich viel, ungefähr 30 Cent pro Kilowattstunde für meinen Energieverbrauch und es ist egal, wann der anfällt. Aber es gibt jetzt immer mehr Tarife, die daran differenzieren, wie teuer der Strom ist, je nachdem, wann ich ihn verbrauche. Das ist auch kein neues Konzept, das gibt es schon seit langem. In den 60er Jahren wurden so HTNT-Tarife eingeführt, die nachts günstiger sind als tagsüber. Und jetzt in den letzten Jahren wird es immer feingranularer. Es gibt immer mehr Tarife, die angeboten werden und die dann auch von Stunde zu Stunde unterschiedlich sein können. Manchmal sogar erst am Vortag feststehend, wie teuer der Strom am nächsten Tag sein wird. Gegenüber früher war es immer in der Nacht günstig, immer am Tag teuer. ist da jetzt deutlich mehr Diversität drin.
Genau, das heißt, die Zusammensetzung der Energie, die an uns überliefert wird, also die Erzeugungsmechanismen sind ja mittlerweile auch sehr, sehr divers, sag ich mal. Ist das auch Grundlage dafür, weshalb sich der Preis hier auch variieren, also weshalb der Preis variieren kann oder worauf ist es zurückzuführen?
Genau, also wir haben insgesamt eine viel höhere Strompreisvariabilität als früher und das liegt insbesondere daran, dass wir jetzt deutlich mehr erneuerbare Energien im System haben, die halt nicht immer vorhersehbar zu bestimmten Zeiten Strom erzeugen. Ich kann die nicht an- und ausschalten, sondern es hängt halt davon ab, ob die Sonne scheint oder der Wind weht. Und insbesondere dann, wenn wir viel erneuerbare Energie im System haben, dann sinkt der Strompreis. Es gibt sozusagen ein Überangebot oder ein hohes Angebot zumindest. Und in den Stunden lohnt es sich dann, mehr Verbraucher ins System zu holen, weil der Strom gerade günstig ist gegenüber den Stunden, wo wenig Wind und Sonne da sind. Dann ist der Strompreis tendenziell teurer und diese Differenz zwischen hohen und niedrigen Preisen hat nochmal sehr stark zugenommen in den letzten Jahren und wird es mit Sicherheit auch in Zukunft noch weiter.
Ja, das ist ja, finde ich, einfach auch sehr anreizend für dann die Verbraucher, ne? Also es kann ja auch einen großen Anreiz schaffen, sein Verhalten dementsprechend anzupassen.
Genau, im Moment halt noch nicht, weil die allermeisten Verbraucher in Deutschland eigentlich keinen Anreiz haben, irgendwie ihren Verbrauch zu verschieben, weil sie immer den gleichen Strompreis zahlen, also insbesondere die Haushalte. Und die machen halt bei dem ganzen Spiel nicht mit. Und das ist ein großes Problem, was die Energiewende auf jeden Fall auch behindert.
Ja, gehen wir nochmal ganz kurz zurück auf den Stromtarif an sich. Vielleicht ist es dafür nochmal wichtig zu verstehen, woraus setzt sich so ein Stromtarif eigentlich zusammen und welche Komponente an dem Tarif ist dann letztlich wirklich ja variabel und wirklich flexibel.
Grob kann man sagen, dass der Strompreis für Haushalte sich in Deutschland zusammensetzt aus drei etwa gleich großen Komponenten. Das eine sind die Erzeugungskosten, also was kostet es, den Strom herzustellen oder umzuwandeln. Der zweite Teil sind die Netzentgelte, also die Zahlung dafür, dass der Strom transportiert werden kann und verteilt werden kann an die Haushalte. Und die dritte Komponente sind Steuern, Abgaben und Umlagen. Und über einen dicken Daumen kann man sagen, dass die drei Komponenten etwa gleich groß sind. Es war während der Energiekrise ein bisschen anders, da war der Energieteil sehr hoch, aber in normalen Jahren ist es ungefähr ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel. Und die Steuern, Abgaben und Umlagen sind eigentlich immer gleich hoch. Ähnliches gilt auch aktuell noch für die Netzentgelte. Und nur der Erzeugungspreis von Strom, der variiert sehr stark über die Zeit. Und das ist das, was über dynamische Tarife oder variable Tarife an Verbraucher in Deutschland aktuell weitergegeben wird. Da muss nicht Schluss sein. Also man könnte auch darüber nachdenken, die anderen Komponenten zu dynamisieren und anzupassen, dass die auch zeitvariabel werden. Aber das ist im Moment noch nicht der Fall.
Okay, dann lass uns noch mal kurz zum Ursprung beziehungsweise eher so zur Zielsetzung gehen. Was wollen wir denn damit bezwecken, variable Stromtarife in die breite Masse zu bringen? Was ist letztlich tatsächlich der Mehrwert davon?
Wir wollen für die Energiewende Erzeugung und Verbrauch von Strom immer im Gleichklang haben. Das ist wichtig für das Stromsystem. Und dadurch, dass die Erzeugungsseite immer volatiler wird und unausgeglichener, müssen wir den Verbrauch früher oder später darauf anpassen. Und genau das kriegen wir hin, wenn wir Anreize setzen für Verbraucher, ihren Verbrauch dann zu erhöhen, wenn viel Erzeugung da ist und ihn abzusenken, wenn weniger Verbrauch da ist. Und genau dafür können variable Tarife einen Anreiz geben.
Ja, das klingt absolut sinnvoll. Nun ist ja die Frage, wer ist denn dafür überhaupt geeignet, beziehungsweise welche Voraussetzungen müssen dafür auch geschaffen sein? Ne? Also welche Infrastruktur ist dafür notwendig, um so einen variablen Stromtarif wirklich auch nutzen zu können? Kannst du über die Infrastruktur dazu noch ein bisschen Auskunft geben?
Grundsätzlich können ja alle Verbraucher irgendwie ihren Verbrauch anpassen, aber in seltensten Fällen lohnt sich das. Also wenn ich eine Spülmaschine habe, dann kann ich die natürlich abends laufen lassen oder nachts laufen lassen, wenn der Strompreis niedriger ist. Das ist keine große Last, da spielt nicht viel Musik. Das lohnt sich nicht so sehr aus Systemsicht und auch nicht aus privater Sicht. Mehr Spaß macht es, wenn man große Verbraucher hat, wie zum Beispiel Wärmepumpen oder Elektroautos. Und bei denen kann man meistens sehr gut den Verbrauch verschieben um einige Stunden. Ich habe bei einer Wärmepumpe meistens einen thermischen Speicher dahinter, den kann ich halt ein bisschen früher aufheizen oder ein bisschen später, ohne dass es zu Einschränkungen für die Verbraucher kommt. Und ähnlich ist es auch beim Elektroauto. In der Regel lädt so ein Elektroauto, selbst wenn ich Berufspendler bin und viele Kilometer am Tag fahre, lädt es höchstens eine Stunde am Tag auf, steht 10 Stunden in der Nacht rum. Und wann es diese Stunde auflädt, ist auch relativ egal. Die meisten aktuellen Modelle machen es halt immer sofort, wenn sie ankommen, nach Hause kommen, wird aufgeladen. Das erhöht aber genau die Spitzen vorausspitzen am Abend. Besser wäre es, den Verbrauch ein bisschen zeitlich zu staffeln. Und damit man aber variable Tarife abrechnen kann, erfordert es Smart Meter oder auf jeden Fall Messsysteme, die den Lastgang messen können, also die den Verbrauch einer bestimmten Viertelstunde oder Stunde zuordnen können. Erst dann kann man das natürlich entsprechend abrechnen. Und das ist genau das große Hindernis, warum es in Deutschland noch so wenige Verbraucher gibt mit variablen Tarifen, weil die allermeisten einfach kein intelligentes Messsystem haben und daher gar nicht das ihnen möglich ist, einen variablen Tarif zu beziehen. Das erfordert dann immer den Einbau von einem intelligenten Messsystem.
Ja, darauf kommen wir immer wieder. Smart Meter Gateway ist unsere kleinen Bottlenecks für so manche Konzepte und Innovationen. Aber genau, wir sind ja dabei.
Es geht vorwärts.
Es geht rückwärts vorwärts. Kann es ja nicht mehr genau gehen. Die Geschwindigkeit wird aufgenommen, hoffentlich in absehbarer Zeit mit großen Fortschritten. Genau, das lässt jetzt auch schon so ein bisschen einen Blick darauf werfen, welche Zielgruppen eigentlich letztlich davon betroffen sind und für die das auch wirklich Mehrwert stiftet. Können wir das nochmal genauer definieren? Also welche Gesellschaftsgruppe und welche Haushalte sind prädestiniert dafür, mit variablen Tarifen wirklich einen Mehrwert zu stiften?
Im Haushalt gibt es einige Verbraucher, die sich danach richten können. Lohnen tut sich vor allem für die großen Verbraucher, also für Elektroautos, Wärmepumpen, vielleicht auch Heimspeicher, dass die ihren Verbrauch oder die Erzeugung beim Heimspeicher anpassen nach dem Gesamtsystem und dementsprechend reagieren. Für alle kleineren Verbraucher lohnt sich nicht so sehr. Ich habe eine ganz witzige Anekdote. Ich habe neulich mit einem Kumpel gequatscht und der hat mir erzählt, dass er seine Geschirrspülmaschine wirklich basierend auf einem zeitvariablen Tarif immer nachts laufen lässt. Und er hat mir ausgerechnet, dass es pro Spülgang ungefähr 3-4 Cent spart, was ich irgendwie cool finde, dass er es trotzdem macht. Also es ist natürlich nicht aus wirtschaftlicher Perspektive nicht so krass sinnvoll, aber trotzdem irgendwie nett. Und das ist vielleicht auch eine nette Überleitung, weil es lohnt sich nicht nur für ihn selber. Er spart da seine 3-4 Cent, aber er tut auch dem Gesamtsystem was Gutes. Und das ist vielleicht auch seine stärkere Motivation, dass er dann wirklich den Verbrauch anpasst und dadurch das Energiesystem besser ausnutzen kann und vielleicht auch für weniger Abregung von erneuerbaren Energien sorgen muss dadurch.
Absolut. Und das ist ja auch irgendwie, finde ich dann nochmal interessant zu sehen, wo liegt eigentlich die Motivation? Ist es eine eigennützige Motivation oder ist es nicht auch einfach etwas, was man für das System beiträgt, damit das große Ganze am Ende funktioniert, für die Wende letztlich, die wir ja alle gestalten müssen? Ja, finde ich auf jeden Fall sehr ambitioniert. Wenn das jeder machen würde, würde es auf jeden Fall einen großen Beitrag leisten, wie mit so manchen Dingen.
Ja. Dafür brauchst du auch gar nicht unbedingt ein zeitvariables Netzentgelt, weil ob ich die 3-4 Cent jetzt am Ende kriege oder nicht, ist egal. Kann mich ja trotzdem auch so verhalten und versuchen, meinen Verbrauch anzupassen. Aber wie gesagt, ich würde denken, dass diese Sachen, die man manuell verschieben muss, eigentlich nicht die große Reichweite haben, sondern insbesondere dann, wenn es digital erfolgen kann. Also zum Beispiel eine Wärmepumpe, die eine entsprechende Software hat. Wenn die ihren Verbrauch verschiebt, muss ich als Verbraucher nichts machen, habe eigentlich keine Komforteinschränkungen und kann trotzdem meinem Geldbeutel und dem System was Gutes tun.
Wie ist denn das bezüglich dem Mehrwert, wenn man das mal so wirklich in Zahlen betrachten will? Lässt sich das schon fassen? Also kann man dazu eine Aussage treffen? Inwieweit ist das quantifizierbar?
Nett, dass du fragst. Wir sind gerade in den Endzügen, eine Studie zu erstellen für den Verband der Elektro- und Digitalindustrie, wo wir genau das mal versuchen zu quantifizieren. Also wie viel Euro kann ich als Haushalt sparen, wenn ich mein Elektroauto oder meine Wärmepumpe intelligent betreibe? Und die Größenordnung ist so ganz über einen ganz dicken Daumen vielleicht 100, 150 Euro für eine Wärmepumpe und für ein Elektroauto im Jahr an Kosten, die ich einsparen kann, wenn ich sie nur nach dem Strompreis oder primär nach dem Strompreis betreibe und da die Flexibilität nutze. Es ist sogar nochmal deutlich mehr, so in der Größenordnung von 300 Euro für die jeweiligen Anlagen, wenn ich auch noch zeitvariable Netzentgelte mit drin habe. Also wenn ich sie nicht nur entsprechend von dem Strommarkt betreibe, also wann viel Erneuerbare da sind, sondern auch noch berücksichtige, dass manchmal die Netze weniger ausgelastet sind und dass es dann Netzkosten einsparen kann, wenn ich meinen Verbrauch eher dahin schiebe.
Ja, schön. Das ist ja auf jeden Fall ein Mehrwert, der ist greifbar, finde ich.
Absolut. Und passend dazu vielleicht noch eine Referenz zu einer Agora-Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde. Die hatten was Ähnliches abgeschätzt und die haben auch nochmal quantifiziert, was diese Flexibilitätsnutzung in Zukunft, also die gucken nicht aufs Jetzt, sondern auf 2035, bringen kann für andere Verbraucher. Also dadurch, dass ich mein Elektroauto flexibel lade, was für einen Effekt hat das für andere Verbraucher? Und da sieht man, dass, oder die quantifizieren, dass das im Schnitt die Strompreise der anderen Verbraucher, die unflexibel sind, nochmal um einen Cent, also irgendwie ein Dreißigstel des Strompreises senken kann, dadurch, dass andere sich flexibel verhalten.
Das ist ja irre. Das finde ich total spannend, weil man dadurch ja auch wirklich sieht, dass das gesamtgesellschaftliche Bild wirklich auch eine Auswirkung haben kann, ne? Auch aufeinander, und dass wir da mehr im Wir denken.
Ja.
Was ich mich auch frage dazu, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, wie findet man denn sowas raus? Also wie kann man so etwas in einer Studie erfassen, die Daten? Was braucht man dafür und wie kann man das simulieren?
Ist nicht ganz trivial und man muss ziemlich viele Annahmen machen, die natürlich auch ein Stück weit einen Einfluss auf die Ergebnisse haben. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben ein kleines Optimierungsmodell geschrieben, was als Eingangsparameter Strompreise und Netzbelastung hatte, also Verteilnetzbelastung, und den Verbrauch, zum Beispiel den Wärmeverbrauch von einem Haushalt, und dann den Betrieb der Wärmepumpe einmal optimiert für einen Festpreis. Also ich lasse meine Wärmepumpe immer dann laufen, wenn ich viel Wärme brauche. Oder auf einen zeitvariablen Tarif. Also ich lasse meine Wärmepumpe so laufen, dass ich meinen Wärmebedarf in jedem Fall decken kann. Aber wenn ich kann, versuche ich die Wärmeerzeugung in die Stunden zu schieben, wo die Strompreise niedriger sind. Und wenn ich dann die beiden Ergebnisse miteinander vergleiche, dann kriege ich ein Gefühl dafür, was ich an Einsparungen habe. Und das ist natürlich jetzt nur für einen ausgewählten Haushalt. Das ist natürlich für jeden Haushalt ein bisschen anders. Wenn ich ein anderes Verbrauchsverhalten habe, weil ich immer mittags zu Hause bin und abends nie zu Hause bin, abends nicht heize, dann sehen die Ergebnisse natürlich anders aus. Aber so als Idee und Größenordnung sind die Ergebnisse relativ robust. Da kann man sozusagen das für verschiedene Verbrauchsprofile mal vergleichen und sieht dann so, passt in der Größenordnung eigentlich in allen Fällen so.
Und die Wahrheit liegt wahrscheinlich dann immer irgendwo dazwischen.
Genau. Also ich hätte nicht den Anspruch, dass wir eine Wahrheit finden, sondern dass wir eher eine Größenordnung feststellen, die ganz plausibel ist.
Ja. Und wie ist das in der Industrie? Da müssen ja die Einsparpotenziale eigentlich noch viel, viel größer sein, oder?
Das ist witzig, weil das haben wir uns in der Studie auch angeschaut. Was gibt es sozusagen an konventioneller Lastverschiebung? Wie groß sind da die Potenziale? Und ich habe mir die großen 5 deutschen Energiesystemstudien angeschaut, unter anderem eins davon ist auch von der DENA. Und da kommt relativ deutlich rüber, dass die Einsparpotenziale von solchen flexiblen Kleinstverbrauchern, also wie Elektroautos und Wärmepumpen, um Größenordnung höher sind als das Potenzial beim konventionellen Stromverbrauch in der Industrie und auch in Haushalten. Hier bei den Kleinverbrauchern, dadurch, dass es so viele sind und dadurch, dass die halt auch relativ viel Freiheitsgrade haben, also wie gesagt, das Elektroauto, was vor allen Dingen zu Hause rumsteht in der Nacht und eigentlich in einer von 12 Stunden laden könnte, da ist extrem viel Potenzial dabei, während eine Industrie deutlich geringere Potenziale hat, einfach weil da so viele andere Prozesse dranhängen, dass wenn ich meine Stahlmühle heute nicht laufen lasse, sondern erst in 3 Tagen, dann warten die anderen Prozesse, da entstehen unglaubliche Kosten. Da gibt's auch Potenziale, aber die sind im Vergleich zu diesen Kleinstverbrauchern viel kleiner.
Interessant, das hätte ich jetzt gar nicht so erwartet.
Hat mich auch erwartet,
ja. Aber vielleicht ja auch schön, um mal auch zu sehen, dass so, ich sag mal, der Otto Normalverbraucher am Ende des Tages eine ganz große Auswirkung haben kann, wenn man das Gefühl hat, man ist so die kleinen Leute, die eigentlich gar nicht so viel tun können für die große Veränderung. Aber in dem Fall macht die Masse dann doch die große Veränderung. Du sagtest jetzt gerade schon so ein bisschen Geschichten über den aktuellen Stand in Deutschland, dass das eben aufgrund des Smart Meter Ausbaus bisher noch nicht so wirklich verbreitet ist. Also ein kleiner Teil der Bevölkerung wirklich variable Stromtarife hat. Gibt es da Zahlen? Also kannst du da Zahlen nennen, wie groß der Anteil ist und wie das vielleicht auch im Vergleich zum Ausland ist?
Im europäischen Vergleich hängt Deutschland schon extrem hinterher und es liegt halt primär daran, dass wir praktisch noch keine Smart Meter im System haben. Ich kenne die Zahlen für 2022. Da gab es knapp 1% der Haushalte hatten intelligente Messsysteme, während fast alle anderen europäischen oder westeuropäischen Nachbarländer, mit denen wir uns sonst zu vergleichen, Verbreitungsraten von weit über 90% haben. Insofern hängen wir da schon extrem hinterher. Es gibt einige Haushalte, die aus dieser alten Motivation von Nachtspeicherheizungen so Zweizähler haben, die Zweitarifzähler, die sozusagen einmal tags und einmal nachts den Stromverbrauch messen, was für das alte System auch ausreichend war, aber was jetzt in Zukunft einfach nicht mehr reichen wird. Wenn man die noch mitzählt, dann sind wir, glaube ich, so bei 20%, aber die sind eigentlich nicht brauchbar für die Zukunft.
Wie schätzt du das ein, wie sich das in nächster Zeit entwickeln wird? Und gibt es da bereits Konzepte, auf denen man dann direkt aufbauen kann, also Preisgestaltungskonzepte?
Also es wird auf jeden Fall einen extremen Zulauf und Hochlauf von Smart Mietern geben müssen. Bis 2032 plant die BNetzA, dass alle Haushalte mit dem Smart Meter ausgestattet sind. Ob das dann klappt, weiß ich nicht. Aber die Richtung ist schon sehr klar und da wird es viel mehr Potenziale geben. Ich halte es nicht mal für abwegig, dass man für diese großen Verbraucher, also Haushalte mit Wärmepumpen und Elektroautos, zeitvariable Tarife verpflichtend macht. Einfach, weil das effizienter fürs Gesamtsystem ist und wenn man die Verbraucher ein bisschen intelligent steuert, auch wirklich jeder Geld sparen kann. Insofern glaube ich, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird in naher Zukunft. Ich glaube, woran es vor allen Dingen fehlt, ist, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher selber wissen, dass es sich lohnen kann und dass die anfangen, darüber nachzudenken. Das gab im Prinzip die Option noch nicht. Und das kommt jetzt alles in den nächsten Jahren. Jetzt werden die Smart Meter auch günstiger für den einzelnen Verbraucher. Das wird alles dazu beitragen, dass da viel passieren wird in den nächsten Jahren. Da bin ich ganz zuversichtlich.
So ein variabler Stromtarif ist ja letztlich genau auch das, was er sagt. Er ist variabel und das kann ja von Vorteil sein, was wir gerade schon beleuchtet haben. Es kann aber mit Sicherheit auch irgendwie Risiken mit sich bringen, gerade wenn es um diese flexible Preisgestaltung geht. Und ich kann mir vorstellen, dass es auch zum Nachteil für Verbraucher oder auch eben den Versorger kommen kann. Wie ist das da? Also wie kannst du die Risiken aufzählen? Was kann man das benennen, was da tatsächlich auch auf die Verbraucher und Versorger zukommt?
Ja, also aktuell, wenn man einen Festpreis hat, ist es im Prinzip nichts anderes als eine Versicherung gegen Strompreisschwankungen. Normalerweise wäre der Strompreis manchmal hoch, manchmal niedrig. Mit einem Festpreistarif, den wir fast alle haben, habe ich eine Absicherung dagegen und zahle immer gleich viel. Das heißt, in Zeiten, wo der Strompreis mal extrem hoch ist und ich das nicht mitkriege, laufe ich halt nicht Gefahr, einen sehr hohen Strompreis zu zahlen. Ich glaube, für die allermeisten Verbraucher ist es auch nicht wirklich gefährlich im Sinne von, dann kostet der Strom halt mal 10 Cent mehr die Kilowattstunde. Wenn ich meine Spülmaschine laufen lasse, dann zahle ich am Ende bei einem Verbrauch von einer Kilowattstunde 10 Cent mehr. Das ist schon eine große Spülmaschine. Das wird den allerwenigsten Verbrauchern wirklich wehtun. In der Zeit von der Energiekrise sind die Strompreise natürlich extrem durch die Decke gegangen. Aber diese höheren Stromkosten müssen am Ende irgendwie die Verbraucher in jedem Fall zahlen. Entweder ich habe einen zeitvariablen Tarif, dann zahle ich sie direkt. Oder ich habe einen abgesicherten langfristigen Festpreistarif. Dann steigt der zwar nicht unmittelbar an, sondern ich bin langfristiger abgesichert. Aber irgendwann müssen die Versorger das Geld ja auch wieder reinholen und passen dann die Tarife an. Dann kommt die höhere Stromrechnung halt mit Zeitverzögerung. Also so einen ganz großen Unterschied sehe ich da nicht, warum zeitvariable Tarife jetzt wirklich viel gefährlicher sind für Einzelverbraucher als ein Festpreis. Trotzdem kann man aber darüber nachdenken, ob diese minimalen Preisschwankungen, insbesondere bei größeren Verbrauchern, nicht vielleicht doch in irgendeiner Form auch abgesichert sein sollten. Und da haben wir ein Konzept mal aufgeschrieben, wir als Neon, wo wir uns angeschaut haben, was gibt es denn für eine Möglichkeit, diese Preisschwankungen auszugleichen oder abzusichern. Und das haben wir für den Versorger Lichtblick geschrieben. Das ist eine ganz nette kleine Studie, die das ein bisschen aufzeigt, dass es eigentlich nicht so schwer ist. Man kann, das ist die Kernidee davon, man kann dem Verbraucher ein festes Verbrauchsprofil zu einem abgesicherten Preis verkaufen und der Verbraucher hat trotzdem Anreize, seinen Verbrauch zu verschieben, nämlich indem er immer dann, wenn er von diesem festgelegten Profil abweicht, die Differenz vom Stromverbrauch den aktuellen Börsenstrompreis zahlt. Das heißt, wenn er sich genau nach dem vorher festgelegten Profil verhält oder auch nur annäherungsweise, dann ist er ziemlich gut abgesichert. Wenn er aber seine Flexibilität nutzt, um ein anderes Profil zu erzeugen, dann kann er auch von den unterschiedlich hohen Strompreisen profitieren. Und mit dem Konzept sehe ich die Preisrisiken für noch kleiner, als sie ohnehin schon sind.
Ja, absolut. Trotzdem eine Frage aus Neugierde, könnte das dann auch in die andere Richtung gehen? Also wenn man sich abseits dieses vertraglich vereinbarten Lastenprofils verhält und beispielsweise sehr viel Strom nutzt in einer Zeit, wo aber nicht so viel Strom produziert wird und das eigentlich auch nicht zum vereinbarten Lastenprofil passt, würde man dann dementsprechend auch sehr viel mehr bezahlen zum Börsenstrompreis?
Genau. Also es kann in beide Richtungen gehen. Wenn man sich sozusagen nicht an die Absicherung hält, dann ist es keine Absicherung mehr. Deswegen sollte man zu Beginn natürlich ein Profil wählen, was halbwegs gut passt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bäckerei bin, dann wähle ich halt ein Profil, was tendenziell morgens einen hohen Verbrauch hat und abends nicht mehr. Wenn ich das halbwegs vorhersehen kann, dann fahre ich damit immer gut.
Ja, okay, aber das kann dann ja auch dazu führen, dass man sich einfach angemessen verhält und das insgesamt auch zu einem positiven Output führt. Ne? Also es ist ja auch ein gesamtgesellschaftliches Vorhaben dann.
Dadurch kann man halt die richtigen Anreize schaffen. Also es lohnt sich dann auch aus finanzieller Sicht für die einzelnen Verbraucher, was sich vorher halt nur ideologisch bewährt, indem sozusagen man weiß, man tut was Gutes fürs System und kann jetzt fossile Energieträger auch einsparen dadurch durchs Entwalten.
Ja, und Anreizgebung brauchen wir auch, ne? Also damit kriegt man die Gesellschaft ja auch ins Boot, wenn man merkt, dass alle irgendwie am selben Strang ziehen. Ja. Was sind denn sonst noch Herausforderungen, die ihr in dem Paper beleuchtet, das ihr geschrieben habt? Habt ihr euch da noch mit anderen Aspekten auseinandergesetzt?
Eigentlich nicht. Also eigentlich ist es schon sozusagen so eins der Bottlenecks. Das andere ist natürlich der Smart Meter Rollout. Also erst wenn wir genügend Smart Meter haben, können diese ganzen Modelle funktionieren. Ansonsten sehe ich da gar nicht so die ganz großen Risiken. Es gibt halt Preisschwankungen. Eine Herausforderung, die von manchen gesehen wird und die ich aber gar nicht so als Herausforderung einschätzen würde, ist die Frage, was machen eigentlich Versorger? Wie müssen Versorger das Verbrauchsverhalten von Haushalten vorhersehen, die plötzlich anfangen, auf Strompreise zu reagieren? Also gerade ihre Flexibilitätspotenziale zu nutzen und zu anderen Zeiten Strom zu verbrauchen, als sie das ursprünglich gemacht haben. Das wurde ursprünglich wurde das Verbrauchsverhalten von Haushalten immer mit Standardlastprofilen abgeschätzt. Das heißt, es gab ein Profil, was gesagt hat, wenn ich genügend viele Haushalte nehme, dann werden die im Schnitt zu einem Sommertag, zu der Uhrzeit so und so viel Strom verbrauchen. Und solche Standardlastprofile werden halt in Zukunft nicht mehr funktionieren, wenn die Verbraucher nicht nur die Tageszeit und das Jahr für ihren Verbrauch berücksichtigen, sondern auch den Strompreis. Insofern ist die Prognose von dem Verhalten von Verbrauchern vielleicht wirklich ein bisschen schwieriger. Andererseits müssen Versorger das auch gar nicht mehr unbedingt machen, weil sie nicht langfristig Strom für Verbraucher einkaufen müssen oder halt nur für das abgesicherte Profil einkaufen müssen.
Also ich finde, das klingt absolut schlüssig. Deswegen lässt sich die Herausforderung ja eigentlich dann schon beiseite schieben, ne?
Eine kleine Herausforderung bleibt vielleicht noch, und da haben wir gerade in Finnland so ein Beispiel gesehen, das war ganz interessant. Da gibt es, anders als in Deutschland, sehr, sehr viele Haushalte, die auf variable Stromtarife reagieren können, weil sie die halt haben. Und da gab es eine Zeit, wo der Strompreis ziemlich hoch war. Und es war aber ein Winterabend und der Versorger ist davon ausgegangen, okay, es ist Winterabend, der Stromverbrauch wird hoch sein, hat viel Strom beschafft. Und dann haben in Echtzeit aber die Verbraucher wenig Strom verbraucht, weil der Preis so hoch war. Da war sozusagen die Prognose, die der Versorger am Vortag angestellt hat, einfach nicht gut und hat nicht diese Verbrauchsanpassung der Haushalte vorhergesehen. Das kann natürlich nach hinten losgehen. Das ist sozusagen die Differenz zwischen der Versorger muss am Vortag bei der Day-Ahead-Auktion den Strom beschaffen und verkauft ihn dann in Echtzeit, also am echten Tag, an die Verbraucher weiter. Und für diese Zeitspanne muss der Versorger eine Prognose treffen, wie viel Verbrauch am nächsten Tag erfolgt. Aber ich bin da recht zuversichtlich, dass man das Verbrauchsverhalten der einzelnen Haushalte auf die Zeitspanne auch ganz gut antizipieren kann und da halt auch Erfahrungen machen muss und es dann entsprechend in den Prognosen am Vortag einpreisen kann.
Der Herd-Auktion hast du gerade gesagt. Was versteht man denn darunter?
Das ist im Prinzip die große Strombörse in Deutschland, die für jeden Tag am Vortag stattfindet, wo für jede Stunde des nächsten Tages Strom gehandelt wird. Und das ist so der Referenzstrompreis, der eigentlich in Deutschland verwendet wird, unter anderem halt für dynamische Tarife. Der wird dann weitergegeben an die Haushalte.
Genau, ich wollte gerade fragen, da sind dann aber nicht die Haushalte an der...
Genau, das machen immer die Versorger. Die nehmen Versorger und alle großen Erzeuger und großen Verbraucher nehmen an der Herd-Auktion teil.
Okay, ja, spannend. Da würde ich ja gerne mal Mäuschen spielen. Okay, jetzt sind wir ja schon ziemlich weit im Thema drin. Gibt's denn rein auf deutscher Ebene auch eine Regulatorik diesbezüglich? Also gibt es da auch eine gesetzliche Grundlage, mit der diese, ich sag mal, Tarifgestaltung noch weiter reguliert oder auch ermöglicht wird?
eigentlich muss man gar nicht so wahnsinnig viel regulieren dazu, weil jeder Versorger so einen Tarif immer anbieten darf und das halt auch schon seit den 60er Jahren einige Versorger machen. Was jetzt neu dazu kommt, ist, dass ab 2025 Versorger so einen Tarif anbieten müssen. Also sie müssen in ihrem Tarifportfolio einen Tarif haben, der auch zeitvariabel ist, neben anderen Tarifen wie ein Ökostromtarif oder so. Das ist nicht zwingend erforderlich, aber macht total Sinn, dass man sozusagen den ersten Schritt geht, dass alle Versorger das anbieten müssen. Dann können Verbraucher gucken, ob sie dahin von selber wechseln. Und wenn das nicht genügend Leute machen, dann kann man überlegen, ob man Verbraucher dazu zwingt, wenn sie so eine Flexibilität haben, auch in so einen entsprechenden Tarif zu wechseln.
Okay, ja. Und gibt es da aus deiner Sicht noch eine Empfehlung, auch eine regulatorische Empfehlung, worauf geachtet werden sollte, beispielsweise eben auch für die Energieversorger, die solche Tarife dann anbieten müssen?
Ich finde eigentlich wichtiger die Frage, kriegen wir es hin, auch die Netzentgelte zeitvariabel zu machen? Und das ist auf jeden Fall eine regulatorische Frage. Wir haben ja bislang immer nur über diesen ein Drittel des Haushaltsstrompreises gesprochen, nämlich die ganzen Erzeugungskosten. Und die anderen beiden Komponenten, die ja sehr stark reguliert sind, nämlich der Netzbetrieb, Netzkosten und die Steuern, Abgaben, Umlagen, die sind nicht zeitvariabel. Und wenn man da auch das schaffen würde, zeitliche Unterschiede reinzukriegen, dann hätte man noch einen viel größeren Hebel, würde den Anreiz deutlich höher machen, für Verbraucher daran teilzunehmen und könnte dabei auch noch andere Ziele verfolgen, zum Beispiel bei den Netzentgelten auch die Netzauslastung, insbesondere im Verteilnetz, die in Zukunft auf jeden Fall ein Problem werden wird, besser zu steuern. Ganz konkret, wenn alle Elektroautos in der Stadt gleichzeitig laden, einfach weil sie abends nach Hause kommen, kann das durchaus zu großen Problemen führen im Verteilnetz. Da brauchst du gar nicht so wahnsinnig viele Elektroautos, wenn die alle mit 11 kW Anschlussleistung laden und das in der gleichen Stunde stattfindet, dann haben wir extreme Lastspitzen im System. Und um das zu verhindern, machen zeitvariable Tarife Sinn, die würden den Verbrauch glätten. Aber auch aus Netzsicht wäre das ziemlich sinnvoll, wenn der Verbrauch in den Stunden erfolgt, wo die Verteilnetze nicht ausgelastet sind. Und das könnte man erzielen durch zeitvariable Verteilnetzentgelte. Sowas gibt es in Deutschland noch gar nicht. Also, nee, stimmt nicht ganz, sowas gibt es in Deutschland fast noch nicht. Es gibt reduzierte Tarife für Verbraucher, die ihren Verbrauch in bestimmten Zeiten durch den Netzbetreiber abregeln lassen. Und es soll nach der aktuellen Festlegung der BNetzA zu § 14a, also flexible Lasten, in Zukunft auch möglich sein, zeitvariable Netzentgelte zu geben. Das wird dann aber erst in den nächsten Jahren kommen. Und die Frage ist auch, wie gut das umgesetzt werden wird. Und auch hier sind uns andere Länder weit voraus.
Ja, da könnte ich jetzt natürlich noch ganz tief mit dir einsteigen, wie es da so in den anderen Ländern um uns herum aussieht. Ich hätte dazu aber noch eine andere Frage. Wie findet denn letztlich die Kommunikation dann mit den Verbrauchern statt? Woher wissen Sie, dass die Netze gerade besonders belastet oder eben nicht belastet sind, sodass Sie gerade beispielsweise Ihr E-Auto anschließen könnten, um von vergünstigten Netzentgelten zu profitieren?
Insgesamt würde ich sagen, es muss nicht so wahnsinnig viel Kommunikation mit den Menschen stattfinden, weil dass die ihr Verbrauchsverhalten verändern und jetzt nochmal schnell in die Garage laufen, um das Auto anzustöpseln, weil jetzt der Strompreis günstiger ist, stelle ich mir einfach bis auf für ein paar Leute, die da sehr hinterher sind, sehr unpraktikabel vor. Die Kommunikation muss eigentlich nur mit Home Management Systems, also irgendwelchen Systemen, die das digital erfassen und verarbeiten und dann entsprechende Lade- oder Betriebsstrategien entwickeln, erfolgen. Und die würden ja sowohl bei zeitvariablen Tarifen als auch bei zeitvariablen Netzentgelten genau auf so ein Preissignal reagieren. Das heißt, die Kommunikation ist da genau die gleiche und die ist relativ einfach umsetzbar, wenn ich ein Preisprofil habe, das an das System schicke, dann kann das System sich selber überlegen, wie es darauf reagiert. Der Verbraucher merkt am Ende gar nichts davon.
Das heißt, das Prinzip ist letztlich, alle Geräte sind potenziell angeschlossen, solange sie nicht, wie jetzt das E-Auto, irgendwie gerade in Gebrauch sind oder die Waschmaschine ist angeschlossen, der Kühlschrank ist angeschlossen und wir als, ich sag mal, Haushaltführung tun gar nicht so viel, sondern eigentlich machen die Geräte das mit ihrem Anschluss selber aus.
Genau, und da kann man vielleicht auch sagen, dass es halt weiterhin möglich sein wird, einfach stupide so zu laden, wie ich es halt gerade für mich für sinnvoll halte, oder ich nutze meine Flexibilität, sage, liebes System, du darfst hier ein bisschen optimieren, du darfst mein Auto ein bisschen langsamer laden, ein bisschen später laden, dafür springen für mich ein paar Euro raus und ich weiß, ich habe was Gutes gemacht. Das ist wahrscheinlich das, wie die meisten Verbraucher dann reagieren würden. Und ich stelle mir das sogar so vor, dass man als Energieversorger oder als Betreiber von so einem Home-Management-System den Verbraucher, den Haushalt einmal frage, wie viel Flexibilität willst du bereitstellen? Bist du bereit dafür, dass dein Auto nicht um 3 Uhr nachts komplett geladen ist? Wäre das in Ordnung? Reicht es, wenn es um 6 Uhr morgens geladen ist? Er macht im Schnitt im Jahr 100 Euro Ersparnis für dich. Bist du bereit dafür, ja oder nein? Dann wählt man das einmal aus und von mir aus gibt es auch noch einen Knopf, wo man draufdrücken kann. Morgen früh will ich aber gerne Sonnenaufgang in Sylt angucken. Bitte einmal um 3 Uhr morgens geladen sein. Ist ja auch kein Problem, könnte man auch machen, kostet dann ein paar Cent mehr. Aber für den Alltag würde man einfach sozusagen das System selber machen lassen.
Das klingt absolut benutzerfreundlich, ehrlich gesagt. Ja.
Es gibt da auch wenig Hürden.
Ja, es vor allem klingt es sehr viel einfacher, glaube ich, als sich das so manch einer vorstellen würde. Ich kann mir vorstellen, dass viele da auch Angst vor Verantwortung haben und vor viel mehr Gestaltungsspielraum, der dann auch bespielt werden muss vom Endverbraucher dann. Ja. Aber schön, dass du das nochmal so erklärt hast, dann nimmt das vielleicht ein bisschen Angst und Hürde davor. Wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, wir haben jetzt schon 2025 müssen die Energieversorger variable Tarife anbieten. 2032 haben wir bestenfalls einen sehr stark erhöhten Ausbau von oder Verbreitung von Smart Meter Gateways in den Haushalten. Wie ist denn dein Blick in die Zukunftskugel? Was glaubst du, wie wird sich das Potenzial von variablen Stromtarifen in Deutschland entwickeln in den nächsten Jahren?
Ich glaube, wir werden da einen stetigen Anstieg sehen. Wahrscheinlich ist das Hauptproblem einfach die Kommunikation mit den Menschen, mit den Haushalten, dass die sich dafür entscheiden, den entsprechenden Tarif anzunehmen. Technisch ist es, sobald man einen Smart Meter hat, wirklich kein Hexenwerk mehr. Die Frage ist nur, wie träge ist die Bevölkerung, um da mitzumachen? Und deswegen finde ich es auch cool, so einen Podcast aufzunehmen, weil wir genau darüber auch Leuten vielleicht nochmal einen Impuls geben können, da nochmal drüber nachzudenken. Und dann ist wirklich die Frage, wie schnell reagieren Menschen? Wenn man sich anschaut, wie oft Leute ihren Stromtarif wechseln, dann macht das mich ein bisschen skeptisch, ob viele Menschen da wirklich schnell mitmachen. Aber ich denke mal, da werden wir noch einige Veränderungen sehen in den nächsten Jahren. Vielleicht auch unter der Perspektive, dass man Geld sparen kann und dass man was Gutes tut.
Okay, und wenn man das jetzt nochmal aus der Perspektive der EndverbraucherInnen betrachtet, macht es denn Sinn, sich einen zeitvariablen Stromtarif zuzulegen, wenn man eben genau das nicht hat, keinen großen elektrischen Verbraucher, wie beispielsweise eine Wärmepumpe oder ein Elektroauto?
Ich habe selber nicht. Ich habe im Vorfeld an das Interview nochmal kurz drüber nachgedacht, warum eigentlich nicht. Und glaube eigentlich, dass es sich schon für alle lohnen kann. Ich stelle es mir ein bisschen vor wie eine Versicherung. Du kannst einen Festpreis haben als Versicherung gegen Strompreisschwankungen, aber die Versicherung kostet auch was. Es ist wie eine Brillenversicherung. Und eigentlich ist meine Devise immer so ein bisschen, Versicherung ist nett, wenn ich ein Problem damit hätte, wenn der Schadensfall eintritt und ich keine Versicherung habe, ist aber weder bei der Brille noch beim Stromtarif so, dass es für mich ein großes Problem wäre, wenn ich jetzt doch irgendwie nochmal eine neue Brille kaufen muss oder 30 Euro mehr im Jahr zahlen muss. Insofern ist es eigentlich sinnvoll, sich die Versicherungsprämie zu sparen und einen zeitweiligen Tarif zu nehmen, mit dem ich halt nicht abgesichert bin, ein bisschen höhere Preisschwankungen habe, dass ich selber einspare, indem ich meine Spülmaschine verschiebe, ist, glaube ich, sollte nicht die Motivation sein, um zeitvariablen Tarif abzuschließen. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich würde sagen, eigentlich lohnt sich das für die meisten Verbraucher, da mal drüber nachzudenken. Aber Geld sparen lässt sich damit eigentlich erst, wenn ich große Verbraucher habe.
Okay, gut. Also auch ein kleiner Appell an alle Hörerinnen und Hörer da draußen. Checkt doch mal eure Energieversorger nach variablen Stromtarifen. Wenn wir jetzt so ein bisschen gegen Ende der Folge gehen, dann würde ich dich nochmal bitten, so die 3 Key Facts aus unserem Gespräch zusammenzufassen. Was sollten unsere Zuhörenden heute mitnehmen? Was ist wichtig? Was sollten wir wissen über variable Stromtarife? Und womit können wir so in die Welt gehen und vielleicht auch noch andere Leute von diesem Konzept begeistern?
Ich würde mir wünschen, dass insbesondere Besitzerinnen und Besitzer von Elektroautos und Wärmepumpen nochmal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht lohnen könnte. Insbesondere, wenn die Smart Meter nächstes Jahr deutlich günstiger werden, dann nur noch 20 Euro pro Jahr kosten. Ich glaube, dass sich das dann für die allermeisten Besitzer von solchen Assets lohnen wird. Das wäre für mich so ein bisschen Takeaway 1. Die zweite Sache ist für mich, dass es eigentlich nicht so viele regulatorische Änderungen geben muss für zeitvariable Tarife, was die Erzeugungsseite angeht. Da ist eigentlich die Tür offen und wir können jetzt als Gesellschaft uns einfach entscheiden, da durchzugehen. Solange die Smart Meter da sind, kann es losgehen. Und die dritte Sache, das finde ich nochmal ganz spannend, da haben wir kürzlich nochmal mehr drüber nachgedacht, sind zeitvariable Netzentgelte. Das ist im Moment einfach noch kein großes Thema, weil die Verteilnetzbetreiber da nicht so Lust drauf haben und wahrscheinlich auch noch nicht genügend digitalisiert dafür sind. Aber da lässt sich, glaube ich, auch nochmal ganz schön viel Flexibilitätspotenzial für das Verteilnetz heben. Ich glaube, da sollte noch mehr passieren. Da braucht es auch irgendwie regulatorische Anstrengungen. Und das ist ein Thema, wo ich hoffe, dass wir in den nächsten Jahren noch ein bisschen mehr Veränderungen sehen.
Sehr schön. Freue ich mich drauf, das zu beobachten. Dann vielen lieben Dank, dass du heute hier warst, Anselm. Es hat mich sehr gefreut. Ich habe selber ganz viel gelernt heute und check auf jeden Fall zu Hause direkt mal variable Stromtarife.
Danke dir. Mache ich auch nochmal.